Heute hören auf das Wort im 2. Mosebuch, Kapitel 32. Da wird erzählt, wie sich das Volk Israel am Sinai ein goldenes Stierbild baut. Und wie sie ihren Schmuck geben, damit das gegossen werden kann. Wie sie dann rufen, das ist unser Gott. Und dann tanzen sie um dieses goldene Kalb. Und jetzt beginnt unser Predigtabschnitt im Vers 7 bis Vers 14. Moses Fürbitte. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun, lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Liebe Schwestern und Brüder, es gab schon schreckliche Zeiten in unserer deutschen Geschichte, etwa im 30-jährigen Krieg. Kennt doch die Berichte, wie die plündernden und mordenden und alles mit Feuer zerstörenden Heere über unser Land gezogen sind. Und da ist es ab und zu passiert, dass irgendwo die erschreckten Bürger sich zurückgezogen haben hinter die dicken Wehrmauern ihres kleinen Städtchens und zitterten ängstlich, obwohl die Gefahr an ihnen vorübergeht, aber dann rannten die Feinde gegen die Stadt. Und dann passierte es, dass plötzlich die Mauer bricht, ein großes Loch an einer Stelle. Und die Frauen und die Kinder, die schreien entsetzt auf, die Mauer bricht. Da springt oben von der Mauer einer dieser Männer in die Bresche. Kennen Sie das Wort, in die Bresche springen? Der hält die ganze feindliche Übermacht auf. Der beschützt die Wehrlosen hinten. Und es gelingt ihm, die ganze Gefahr abzuwenden. Was ist das, wenn einer in die Bresche springt? Habe ich Ihnen eben diesen Abschnitt verlesen von Mose. Vielleicht ist Ihnen das gar nie aufgefallen, dass Mose etwas Besonderes tat. Nun, er hat Fürbitte geübt. Schlagen Sie einmal den Psalm 106 jetzt auf. Psalm 106, es ist gut, wenn man da die Bibel zur Hand nimmt. Da steht genau dieses Wort da von Mose als eine große Tat, die an ihm gerühmt wird. Psalm 106, Vers 23. Gott gedachte, sie zu vertilgen, Wäre nicht Mose gewesen sein Auserwählter, der trat vor Gott in die Bresche. Seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Fürbitte üben. Für verlorene Leute, für böse Menschen, für Schuldige. Das nennt Gottes Wort in die Bresche springen. Und ein großes Amt, das wir haben. Sehr merkwürdig, wie solche Bußtage entstanden sind, waren es damals die Landesfürsten, die über ihrem schändlichen Tun oft auch noch spürten, dass sie ein Gewissen hatten. Und dann sagten sie, jetzt lassen wir das Volk mal büßen. Oder sind es doch heute wunderbare Gelegenheiten, wo wir als Gemeinde Fürbitte tun dürfen für unser Volk und seine Verirrungen und all das Üble, das geschieht, und eintreten wie Mose, in die Bresche springen. Mein erster Punkt, schimpfen ist zu wenig. Beim Zeitungslesen kann einen das schon erregen, was alles passiert. Und ich bin erschrocken, wenn auch in der christlichen Gemeinde sich immer wieder Worte des Zornes finden. Das ist nicht unser Amt. Und die politischen Leidenschaften sollen draußen bleiben. Denn das, was damals geschehen ist in der Wüste, das hat einen erregen können. Dieses Volk Israel hat die Hand Gottes so mächtig erfahren, wie sie nach der langen, unendlichen Zwangsherrschaft in den Lagern der Ägypter befreit herausgeführt wurden. Und dann standen sie an dem Meer und konnten nicht hinüber. Und dann teilten sich die Fluten. Das hat ja Israel über Jahrhunderte hinweg so bewegt. Das ist wirklich passiert. Gott tut Wunder. Aber schon kurz danach hatten sie es gleich wieder vergessen. Und dann reißen sie sich den Schmuck von ihrem Leib und wollen ein Kalb bilden. Das ist ja ein uraltes Religionssymbol. Wahrscheinlich ist es die Zeugungskraft des Tieres, die darin angebetet wird. Können Sie in vielen Religionen finden. Nicht, dass Sie Gott mit einem Kalb vergleichen, sondern die Kraft der Natur wird verehrt. Und sie fallen hinein in diesen ganzen Strom der heidnischen Gottesverehrung. Wer hat noch nie so gedacht, dass er sagt, das sind aber schlimme Leute. Wie kann man so etwas tun? Die sind es ja gar nicht wert, dass ihnen Gott hilft. Die muss man strafen. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung. Sehr rätselhaft, warum Aaron, der Bruder Moses, da noch dabei war. Er war ja sogar führend beim Gießen des goldenen Kalbs beteiligt. Ich darf Ihnen eine ganz einfache Erklärung geben. Aaron hat das versucht, was viele Gläubige durch alle Zeiten versucht haben. Wenn solche gottlosen Strömungen waren, haben sie gemeint, sie machen einfach mit und könnten wahrscheinlich das Schlimmste damit abwenden. Aaron sagt, jawohl, jawohl, und dann stellt er sich vorne hin. Dann lenkt er das vielleicht noch in bessere Bahnen. Ach, welch ein törichter Irrtum. Wenn wir meinen, wir könnten mitmachen auf Wegen, zu denen uns Gott nicht gesandt hat. Da steht vorne noch im Vers 5, wie Aaron das sah, baute er einen Altar und sagt, wir feiern des Herrn Fest. Vielleicht hat er gedacht, er könnte die Verehrung vom Kalb doch wieder auf den Gott Israels hinüberlenken. Ich verstehe das als diesen verzweifelten Versuch Aarons. Und dabei ist er doch so schuldig wie das Volk auch, dass er an diesem Götzendienst sich beteiligt und der Zorn Gottes entbrennt. Gott lässt nichts durchgehen. Niemand braucht Gott an seine Gerechtigkeit erinnern. Wo bleibst du, Gott, mit deiner Gerechtigkeit? Gottes Zorn ist entbrannt auch über unsere Welt, über unsere Stadt, über unser Land und über die ganze Welt. Aber Gott nennt den Grund. Es ist ein halsstarriges Volk. Gott weiß genau, an was das liegt. Sie haben so viel erlebt mit Gott. Dennoch ist das Herz nicht bereit, sich Gott zu unterwerfen. So ein langwieriger Prozess. Man kann in christlichen Traditionen aufwachsen. Man kann all die Bibelworte auswendig können. Man kann sogar erzogen sein in einem schönen christlichen Haus. Aber das alles nur äußerlich. Und wenn die Versuchungsstunde kommt, fällt man ab vom Herrn und wird ihm ungehorsam. So war es bei Israel. Es ist ein halsstarriges Volk. Es werden noch andere Gründe genannt, die hinter diesem Abfall stehen. In der Wüstengeschichte wird ein paar Mal davon gesprochen, dass das Volk lüstern war. Oder hier heißt es im Vers 6 am Ende, stand auf, um ihre Lust zu treiben. Dass wir Lust empfinden, ist eine große Gabe. Aber warum zieht uns die Lust immer wieder in solche Abgründe, wo wir nicht glücklich werden? Oft wider unseren Willen werden wir gebunden und gefesselt. Warum hat dieses Volk damals, man kann es nicht verstehen, riesige Opfer gebracht für etwas, was nichts war? Dazu hatten sie Lust. Es ist oft so schwer, dass wir zu vielen Dingen Lust haben, nur nicht zu dem, was unser Leben in die Höhe bringt. Dass unsere Lust fehlgeleitet, durcheinandergebracht. Die Lust ist an für sich gut, aber sie ist verführt. Und in dieser ganzen schrecklichen Not, da kann man nur Menschenverachtung eigentlich ausdrücken. Da könnte man jetzt darüber predigen, was ist der Mensch? Das macht kein Tier, was der Mensch kann. Dass er so viel Undankbarkeit an den Tag legt, dass er so untreu ist und von Gott wegläuft, der ihm doch alles gegeben hat. Aber Mose bringt kein Wort der Menschenverachtung über seine Lieben, liebe Schwestern und Brüder. Das soll bei uns nie gefunden werden, dass wir uns einreihen in jene hochmütigen Sprüchemacher, die diese Worte so leicht über die Lippen bringen und ihre abwertenden Urteile über schuldig Gewordene sprechen können. Das ist nicht unser Amt als Gemeinde. Was tut Mose? Er fleht für die schuldig Gewordenen. Er treibt Fürbitte. Er betet. Und das ist so groß in diesem Augenblick. Der Mose, der uns vor Augen steht als der Gesetzeslehrer, als der, der Israel die Normen gegeben hat, die Ordnung, was Leben eigentlich ausmacht, dieser Mose weiß genau, mit Normen und Gesetzen kann man niemand bessern. Oft wissen es nicht einmal Christen. Mit Gesetzen, mit Drohen kann man nichts verändern. Mit Schimpfen kommt man nicht weiter. Aber die Fürbitte ist es. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass es heute Teile der christlichen Gemeinde gibt, die meinen, es würde irgendetwas in der Welt sich bewegen, wenn sie auch noch politische Parolen verkündigen. Das machen schon genug. Sie dürfen es tun, bloß die Gemeinde hat ein anderes Amt, ein stärkeres Mittel, Fürbitte. Durch die Fürbitte bewegt sich etwas. Durch die Fürbitte werden Menschen verändert, werden Menschen neu, bekommen ein neues Wesen und eine neue Art. Und das ist viel wichtiger als Klagen und Schimpfen und Kritisieren und Brandmarken und scharfe Worte gebrauchen. Der Mose war auf dem Berg ganz allein und kommt als Einsamer den Berg herunter. Und er sieht dies alles. Ich hätte in diesem Augenblick gesagt, jetzt ist alles verloren. Ich hätte gesagt, da hilft nichts mehr. Gib auf, gib auf. Mose war ganz allein und er gab diese vielen tausend Menschen nicht auf, sondern hat für sie bei Gott gefleht. Herr, ändere sie, bekehre sie, erneuere sie, zieh deine Gnade nicht ab. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Ich hatte eine Urgroßmutter auf der Schwäbischen Alb, eine Schulmeistersfrau, die war erblindet. Und wenn Besucher zu ihr kamen, dann mussten sie ihr etwas vorlesen, oft aus dem Heidenboden, das war damals das Missionsblatt. Aber das hat sie gebraucht, weil sie Fürbitte tun wollte. Für den Zaren in Russland, für die Siedler in Amerika. Wissen Sie, dass das mehr verändert hat in der Welt, als viel Tun der Menschen. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Schneider sagt, nicht die, die tun, sind es, sondern die Beter, die ihr Haupt verhüllen und in der Stille stehen und die Geschicke dieser Welt letztlich bestimmen. Wann haben Sie noch gebetet für die Menschen, die Ihnen so viel Not machen? Halten Sie noch an, für Ihre Kinder zu beten, für Ihre Freunde und Bekannten, für die ganzen Notstände der Welt? Vielleicht werden wir es einmal in der Ewigkeit sehen, wie die großen Wirkungen durch das stille Gebet der Gläubigen verändert wurde, so wie Mose das am Sinai wirken durfte. Schimpfen ist zu wenig. Kein Wort über einen Politiker, über einen Wirtschaftsführer, über einen Reichen, über irgendwelche Unterdrücker und Ausbeuter soll über unsere Lippen kommen, aber Fürbitte. Das zweite, Mose gibt keinen auf. Schimpfen ist zu wenig. Zweitens, er gibt keinen auf. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich auch in Erinnerung, wie Mose vom Berg herunterkam, was geschah dann? Dann nahm er die Tafeln und zerschmettert sie auf dem Boden. Stimmt ja nicht. Das kam erst später. Zuerst betet er. Das ist wichtig. Und dieses Gebet gibt niemand auf. Gott sagt zu Mose, achten Sie mal drauf, Vers 10, lass mich. Was meint Gott, wenn er zu Mose sagt, lass mich? Hat doch nur einen Grund. Mose lässt Gott nicht los. Und Gott sagt, lass mich doch, ich muss jetzt dieses Volk vernichten. Ich muss mein Gericht über dieses Volk vollstrecken. Lass mich. Das ist doch genau das Gleiche, was von Jakob erzählt wird, der einst dort am Fluss, am Jabokfluss, den Boden Gottes fasst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er will sich losreißen und er sagt, nein, ich lasse dich nicht. Der Mose geht sogar noch gegen Gottes Wort und sagt, an dieser Stelle lasse ich kein Stück nach. Und wenn du nicht willst, ich lasse dich nicht los. Wir beten. Genau das Gleiche hat Jesus gesagt. Bei der Witwe, die so ungestüm betet. Sie kennen doch die Geschichte von der Monika, die für ihren Rechtsanwaltssohn Augustinus gebetet hat. Es war so ein furchtbar liederliches Leben, das der geführt hat. Scheußlich, wie er sich von allem losgerissen hat. Die Mutter betet. Das ist das, was Mose tut. Herr, ich lass dich nicht los. Ich habe Menschen gekannt, die noch auf dem Sterbebett mit der letzten Kraft Namen von Menschen gerufen haben, für die sie Fürbitte getan haben und die sie nicht losließen. Und das ist groß, wenn wir treu beten, für Menschen und vor Gott für sie eintreten. Herr, lass sie nicht untergehen. Lass sie nicht untergehen. In unseren Tagen spielen wieder die Wunder so eine große Rolle. Und man spricht oft bei Christen, ob wir auch Wunder erleben.
Ich habe immer ein ungutes Gefühl, weil Jesus ja uns gewarnt hat vor einer reinen Wundersucht und weil sicher auch viel Heidnisches dabei ist, wo man etwas erleben will. Aber zu diesen Wundern will ich Ihnen uneingeschränkt Mut machen, zu den Wundern, die Sie durch Fürbitte erleben, wo Menschen gerettet werden. Wo Menschen gerettet werden, wo man sagen muss, da ist Hopfen und Malz verloren, da hat es gar keinen Sinn mehr, irgendetwas zu erwarten. Und das tut die Gemeinde. Tun wir es. Dass wir für unser Volk beten und für unsere Stadt. Und dass wir weiter beten ohne Ende. Und sagen, auch wenn wir nichts sehen, ich will vor Gott eintreten und weiß, dass aus diesem Gebet große Wirkungen ausgehen. Es ist nicht vergeblich. Muss ich an dieser Stelle doch noch einmal bitten, die Bibel aufzuschlagen. Jetzt Hesekiel 22. Hesekiel 22, Vers 30. Gibt auch im Buch des Jeremia-Propheten ganz ähnliche Worte. Hesekiel 22, Vers 30. Wo Gott klagt, ich suchte unter ihnen, unter seinem Volk, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Die Gemeinde hat einen politischen Auftrag, dass sie Fürbitte tut. Und je größer Missstände in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit sind, umso mehr soll die Gemeinde beten. Genau das sagt Paulus im Timotheusbrief. Und wenn dann ein paar lächeln und sagen, was ist das Gebet, dann wissen sie es nur nicht. Dann lassen sie sich nicht durcheinander bringen. Die größte Verantwortung nehmen wir wahr beim Gebet. Keine andere Aktion können wir so eingreifen in das Geschehen dieser Welt. Und so mitbestimmen. Man muss Gott halten. Und sagen, ich gebe nicht auf und ich bleibe dabei. Es war am 4. Februar 1738, schon einige Zeit her, dass drunter in der Leonhardskirche Georg Konrad Rieger den Sonntagsgottesdienst hielt. Die ganzen Tage schon sprachen die Leute von nichts anderem als von dem Spektakel, das am Nachmittag auf der Prag vollzogen wird, wo der große und gefürchtete geheime Finanzrat Süß-Oppenheimer gehängt wird. Und Georg Konrad Rieger begann seine Predigt so: Geld, jetzt sieht man es einmal, dass Gottes Mühlen langsam mahlen, aber am Ende doch noch Gerechtigkeit geschieht und der Lump gehängt wird. Und das habt ihr doch auch immer so verstanden und ihr redet doch die ganze Woche nichts anderes, dann darf ich auch davon reden. Und dann sagt er, dass er Seelsorge versucht hat. In die Zelle ging. Aber es hätte sich nichts bewegt. Und er sagt, wer von euch hat denn eigentlich für den Mann gebetet? Er sagt, wisst ihr nicht, dass Gottes Herz auch für diesen Mann brennt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was habt ihr denn getan? Ihr redet den ganzen Tag darüber. Und dann sagt er, und jetzt geht heim. Jetzt geht er nicht hinauf auf die Prag. Jetzt schaut ihr euch das Spektakel nicht an. Jetzt betet ihr. Die Gemeinde drunter, Leonhards Gemeinde 1738, ging nach Hause zum Beten. Das war die Erweckung des Pietismus in unserem Land. Die waren nicht weltfremd. Die haben die Geschehnisse der Zeit verfolgt. Aber sie wussten, wie sie Einfluss nehmen können. Und wie sie beten müssen. O der unerkannten Macht von der heiligen Beten, gibt es ein Lied in unserem Gesangbuch. Noch ein letztes. Kann man das? Kann man für solche schuldig gewordenen Leute überhaupt noch beten? Es fällt ja auf, dass Mose in seinem Gebet nicht lang versucht, bei Gott irgendwelche Argumente zu sammeln, so wie es ein Strafverteidiger versucht, der sagt, ach, die haben eine schlechte Kindheit gehabt oder das waren die Umstände oder es war die schlechte Erziehung. Es gibt ja viele Argumente. Das sind die Verhältnisse da draußen in der Wüste. Man muss auch Verständnis haben, die haben so lange nichts gegessen und sie sind verführt durch andere, die andere haben schon. Kein Wort der Entschuldigung. Ganz wichtig, dass wir nicht Sünde verharmlosen, wo sie auch geschieht, auch Unrecht nicht und Ungerechtigkeit. Wir dürfen sie beim Namen nennen. Das tut Mose. Wir haben ja noch viele andere Fürbitter in der Bibel. Abraham, der für Sodom gebetet hat. Also das hätten wir alle nicht fertig gebracht. Für dieses schreckliche Sodom mit seinen grauenhaften Freveln. Abraham hat bis zum Schluss für sie gebetet. Herr, wenn es irgendetwas gibt und wenn es nur ein Unschuldiger wäre, der in der Stadt wäre, dann würdest du es nicht vertilgen. Aber der Unschuldige ist nicht drin, der die Schuld aufwiegen kann. Und darum bittet Mose um Gnade. Nichts weiter als Gnade. Und das ist das Argument, das bei Gott zieht. Herr, verdient ist es nicht, dass du noch einmal vergibst. Aber du hast eine Geschichte begonnen, in der die Gnade am Anfang stand bei den Vätern und die führt weiter bis zu Jesus am Kreuz. Und da bist du in den Riss getreten. Da hast du für die Übeltäter gebeten. Jetzt merken wir erst, wie die Fürbitte Jesu für die, die ihn verfolgten, was ganz Besonderes war. Dass Jesus dieses Amt wahrnimmt bis zum Schluss. Gott will nicht vertilgen, Gott will retten. Man kann das Gericht aufhalten, wenn nur solche da sind, die in die Bresche springen und die beten durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat unsere Welt Hoffnung. Ich habe bei der Predigtvorbereitung gedacht, ich möchte in mein tägliches Gebet die Menschen in der Hafenstraße aufnehmen in Hamburg und die im Sicherheitstrakt in Stammheim und viele andere, von denen man liest in der Zeitung und Menschen, die mir begegnen, Menschen aus der Rauschgiftszene, Menschen, die im Hass bloß noch Jesus verfluchen können. Herr, deine Gnade gilt solchen, weil sie auch mir gilt. Denn so haben sie die Gnade Jesu erfahren. Vielleicht werden sie es in dieser Welt gar nie erfahren, wer für sie einst gebetet hat. Vielleicht sind diese Leute schon lang gestorben und jetzt ist es leer geworden mit der Fürbitte, auch bei ihnen. Es fehlt in unserer Welt heute so an Betern. Ich denke, die entscheidenden, großen Liebestaten Jesu haben wir alle unverdient empfangen durch Beter, die uns schon in Kindertagen, als wir in die Sonntagsschule gingen, in der Fürbitte vor Gott getragen haben. Und da will Jesus, dass wir diesen Dienst weiter tun. Wir haben Grund dazu, heute in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, in der Politik, in unserem Volk und in unserer Welt, in all den verschiedenen Erdteilen in die Bresche zu springen, als Beter. Damit Gott diese Welt nicht vertilgen muss, sondern noch viele retten kann. Ach, dachte ich, ich wollte viel fröhlicher glauben, mutiger bekennen, brennender lieben und treuer beten. Amen.